RBB Kultur.
Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Couragiert unterwegs. Das ist unsere neue Sendung, immer am Sonntag um 3 nach 5. Und in Couragiert unterwegs stellen wir Ihnen und euch Frauen vor, vor allem Frauen vor, die mutig und beherzt, entschlossen ihren Weg gehen, um für sich und andere mehr Gerechtigkeit zu schaffen in vielen Bereichen des Lebens. Mein Name ist Carolin Pierich. Die Sichtbarkeit von Künstlerinnen und die Vereinbarkeit von Künstlersein und Familie und von Aktivismus von Künstlerinnen, darum soll es heute gehen. Es ist auch das Thema Kind und Kunst der gerade eröffneten Ausstellung Hard Facts, Mothers in Art in Berlin.
Also die Mutter in der Kunst gibt es natürlich schon ganz viel. Maria als Mutter in der Kunst, gemalt von Männern, gibt es sie ganz häufig. Künstlerinnen haben sich selten als Mütter gemalt, aber auch das gibt es. Ich hatte schon öfter mal das Gefühl, oder ich habe auch Situationen erlebt, in denen ich sehr klar gemerkt habe, dass man mir das nicht zutraut, weiterhin professionell tätig zu sein, wenn ich Mutter bin. Also Situationen, wo ich vielleicht nicht besonders klug, aber so war es halt nun mal mit meinem schwangeren Bauch, vor einem Galeristen stand und der sagte, kriegen Sie erst mal das Kind, dann werden Sie schon sehen, dass Sie nicht mehr zum Arbeiten kommen und kommen Sie nicht wieder. Oder Situationen, wo man mit einem Kinderwagen im Kunstkontext unterwegs ist und die Leute gucken an einem vorbei. Ich fühlte mich wie unsichtbar. Oder dass meine Galeristin tatsächlich beim dritten Kind dann sagte, wie können Sie in einer Zeit, die so wichtig ist für Ihre Karriere, jetzt noch ein drittes Kind bekommen?
Das sagt Alke Brinkmann. Sie ist Malerin, Lehrerin und Mutter von 4 Kindern. Und heute bei mir in der Sendung sind 2 Künstlerinnen. Rahel Kohn, Künstlerin und Aktivistin, 59 Jahre alt, 3 Töchter. Und sie ist Mitgründerin des Frauenmuseums Berlin. Und Mia Florentine Weiß. Sie ist Performance-Künstlerin, Mutter eines Sohnes, der in die 2. Klasse geht. Und ja, immer mehr auch politische, künstlerische Aktivistin. Schön, dass ihr gekommen seid. Wir haben uns geeinigt, wir duzen uns. Rahel Kohn, viele deiner Skulpturen, die erzählen von Behausungen und Wohnungen und von der Sehnsucht nach dem Daheimsein, von Unsicherheit in den eigenen 4 Wänden, von Nestsuchern und Nestflüchtern. Heimat ist auch immer wieder Thema bei Rahel Kohn. Was ist denn das Zuhause für dich?
Das Zuhause ist eigentlich die Familie, in der man lebt und wo man sich unterstützt, möglichst viel auch kommuniziert, was einen bewegt. Und ja, diese Sachen alle, die habe ich in meinen Skulpturen immer wieder auch mitverarbeitet. Ich habe das Aufwachsen meiner Kinder irgendwie begleitet mit abstrakteren Skulpturen. Und da ging es darum, dass die plötzlich größer werden und plötzlich an die Tischkante stoßen und miteinander kämpfen, sich umarmen, sich küssen. Und das habe ich eben in abstrakter Form irgendwie dargestellt. Und später ging es dann weiter mit Häusern, in denen irgendwas passiert. Dann gab es Ausbrüche, dann gab es Häuser, die nur noch ein Gerüst waren und wo man nicht wusste, ist das beschützend oder ist das eben die Freiheit. Also es gab immer auch die Möglichkeit, das unterschiedlich zu interpretieren, das, was ich gemacht habe. Für mich war es vielleicht eben Schutzlosigkeit, für andere, die das gesehen haben, haben gesagt, ja, ich war immer so eingesperrt in meinem Haus. Für mich bedeutet es, dass ein Stuhl aus dem Dach wachsen kann, dass ich frei bin und mich entwickeln kann, größer werden kann als mein eigenes Haus. Mhm. Und das fand ich auch immer wieder spannend, wenn man die Interpretationen anderer Menschen dann zu den eigenen Arbeiten gehört hat.
Rahel Kohn ist in Prag geboren, in München an der Akademie der Bildenden Künste hat sie studiert, sie hat in Bolivien gelebt unter anderem auch und mit 30?
Ich habe in Bolivien nicht gelebt, sondern ich habe dort ein Projekt begleitet, das war auch ein soziales Projekt.
Also aber eine Zeit lang in Bolivien verbracht dann?
Ja, genau.
Und mit 30, seitdem du 30 bist, lebst du in Berlin?
So ist es.
Was gibt dir immer wieder den Antrieb, immer wieder aufs Neue Kunst zu schaffen? Was muss da heraus?
Naja, die Ansicht auf die Welt, also das, was man erlebt und durchlebt. Und ja, jetzt in der letzten Zeit habe ich natürlich mich auch beschäftigt mit Krieg und mit Migration, also diese ganzen politischen Sachen, die man in den Medien mitbekommt, die finden dann schon Einzug auch in der eigenen Arbeit, ohne dass man das wirklich jetzt so beabsichtigt, sondern es kommt. Also zumindest bei mir ist es so.
Mia Florentine Weiß ist Performance-Künstlerin. 2015, kurz bevor sich so viele Flüchtlinge auf den Weg gemacht haben, ist sie auf der Flüchtlingsroute von Griechenland nach Deutschland gereist. Dabei war ein Pferd, das sie ausgestopft hat mit zwei Flügeln, der Pegasus. Und an diesen Pegasus hat Mia Florentine Weiß Objekte gehängt, die ihr die Menschen mitgegeben haben, die ihr auf der Reise begegnet sind. Und aktuell gibt es von Mia Florentine Weiß die Love-Hate-Skulpturen. Das ist ein Ambigramm. Von der einen Seite liest man Love und von der anderen Hate. Mia, was würdest du sagen? Was ist denn dein großer Antrieb?
Mein Antrieb ist, denke ich, diese unglaubliche Schaffenskraft, die ich den Uterus nenne. Also das ist die Kreativität, die in mir steckt, die ich sowieso in allen Frauen um mich herum spüre und die mich auch im Prinzip zu dem gemacht hat, was ich bin. Also ich bin Muttertier, ich bin Menschin, ich bin Künstlerin, ich bin Aktivistin, ich bin Weltbürgerin, Weltenbummlerin und ich versuche in irgendeiner Form diese Kreativität, die ich jeden Tag spüre, umzusetzen und auszuleben. Und Performance eignet sich da hervorragend, weil es natürlich die Momentanaufnahme eines Gefühls verdeutlicht. Und das kannst du immer seismografisch zuordnen. Also sprich, ich versuche im Prinzip Dinge vorherzusehen und darauf aufmerksam zu machen, denn wenn sie dann passiert sind, sind sie für mich eigentlich als Künstlerin dann gar nicht mehr interessant, das umzusetzen. Und das können digitale Themen sein, genauso wie analoge. Und die drehen eben sich auch immer um dieses Thema Heimat und Place of Protection und eben ja den Uterus.
Was euch beide verbindet, Mia Florentine Weiß und Rachel Kohn, ihr macht beide Kunst im öffentlichen Raum und ja, ihr seid nicht nur Künstlerin, ihr seid auch Aktivistinnen, wenn man das trennen kann. Darüber wollen wir später noch sprechen. Rachel setzt sich aktiv für mehr Sichtbarkeit von Künstlerinnen ein, in Museen, in den Kunstbetrieben, auf dem Markt. Fair Share heißt der Verein. Sie trägt auch einen Button hier auf ihrem schwarzen Oberteil, einen pinken Button, da steht drauf Fair Share. Und Mia Florentine Weiß hat gerade ein Manifest veröffentlicht, in dem sie dazu aufruft, wählen zu gehen. Was hat dich, Mia, dazu gebracht, so aktivistisch tätig zu sein, die Menschen tatsächlich anzusprechen und zu sagen, tut was, bewegt euch, macht was?
Also es gibt zwei Arten von Kunst. Es gibt einmal die Hybris im Museum und dann gibt es natürlich eine wesentlich demokratischere Weise, damit umzugehen. Und die liegt im Prinzip auf der Straße. Und das hat mich eigentlich immer gereizt, dass ich Denkanstöße und Objekte im öffentlichen Raum eigentlich einem viel breiteren Publikum zugänglich machen kann. Und das ist auch eine Richtung, die könnte man vielleicht bezeichnen als Artivism, also Art und Aktivismus, also Artivism. Und das ist unglaublich spannend, weil es umfasst alle digitalen Medien, alle Tools, die wir haben und ist eben niedrigschwelliger. Das heißt, ich brauche keine begleitende Pädagogik, ich brauche keine Schilder, ich brauche keine Erklärung. Ich brauche eben nicht dieses Haus des Museums, um das dann zu transportieren. Und ich glaube, ein Perspektivwechsel, so wie ich ihn mir wünsche, so wie ich ihn mir, glaube ich, auch für die ganze Welt ersehne, dass wir alle uns so ein bisschen mehr auf diese Seite der Liebe schlagen, um das gemeinschaftlich zu schaffen, dass wir diesen Kontext von Toleranz, von Solidarität stärken können, den, glaube ich, schaffen wir nicht, indem wir Kunst einsperren und sie in irgendeiner Form nicht transparent an so viele Menschen wie möglich vermitteln. Deswegen glaube ich eben an Kunst im öffentlichen Raum. Und deswegen passt die Skulptur Love Hate perfekt dazu, weil sie von jedem benutzt, bearbeitet und auch sich daran gerieben werden kann.
Rahel, gehört für dich Künstlerin sein und Aktivismus zusammen?
Nicht unbedingt. Also es gibt ganz viele Künstlerinnen, die in ihrem Privaten bleiben. Aber für mich war es schon so, dass ich irgendwann gemerkt habe, meine eigene Kunst ist mir wichtig, aber eigentlich möchte ich auch noch was bewegen. Und ich möchte auch für andere etwas bewirken, dass sie, wie gesagt, mehr Sichtbarkeit bekommen. Vor allem eben Künstlerinnen. Weil ich gesehen habe, da ist ein Mangel.
Wann hast du den festgestellt?
Als ich mich auch umgesehen habe und gesehen habe, wie das in Museen aussieht und dann angefangen habe, mich dafür zu interessieren, wer die Werke gemacht hat. Wenn man anfängt, die Schilder zu lesen und zu sehen, ob es von einer Frau oder von einem Mann ist, dann merkt man ganz schnell, dass die Männer in der Überzahl sind.
Die Männer sind in der Überzahl. In Berlin, in der Alten Nationalgalerie, gibt es nur 1,5% Künstlerinnen. So, das hat auch der Verein Faircher, in dem du dich engagierst, festgestellt. Aber auch im zeitgenössischen Bereich, bei dem man ja glauben könnte, da gibt es jetzt mehr schaffende Künstlerinnen. In der Hamburger Kunsthalle sind nur 19% von Frauen ausgestellt, im Museum Ludwig Kunst nur von 20% von Künstlerinnen, obwohl das Gros der Absolventinnen weiblich ist. Mehr als die Hälfte, also 60% der Absolventinnen von Kunstakademie, sind Frauen. Was macht ihr im Verein Fair Share, um dem entgegenzuwirken oder um dafür zu sorgen, dass mehr Frauen in der Kunst sichtbar gemacht werden?
Wir haben 2020 eine erste Demonstration organisiert vor der Alten Nationalgalerie. Da ging die Ausstellung Kampf um Sichtbarkeit zu Ende, wo die Alte Nationalgalerie alle Arbeiten von Künstlerinnen, die sie im Depot hatten, herausgeholt hat und eine Ausstellung damit gemacht hat, die sehr gut besucht war. Wir waren sehr enttäuscht, dass dann die Arbeiten wieder ins Depot gewandert sind. Und so haben wir jetzt auch, weil nach 6 Jahren die neue Nationalgalerie wieder eröffnet werden sollte oder wieder eröffnet worden ist, schon im Vorfeld gesagt, da muss die Schausammlung auch anders aussehen. Da kann es nicht sein, dass es wieder nur 5% an Künstlerinnen gibt. Und jetzt ist sie wieder eröffnet. Wir haben gezählt und es sind 14%. Und wir müssen sagen, dass man sich schon auch bemüht hat, aber dass die Bemühungen natürlich weitergehen müssen. Das heißt, man müsste wirklich viel mehr Frauen ankaufen und zwar nicht erst dann, wenn sie so teuer sind wie Lotte Laserstein, die man ja vor einigen Jahren eben entdeckt hat und wo die Preise so nach oben geklettert sind, dass die neue Nationalgalerie jetzt ein Werk von ihr besitzt. Hilma af Klint, das sind nur Leihgaben, die es dort zu sehen gibt. Und da liegt der Fehler darin, dass man nicht schon viel früher die Frauen recherchiert, sie wissenschaftlich aufbereitet und vielleicht anfängt, sie anzukaufen, bevor der große Hype losgeht, ja, und bevor man sie sich dann auch nicht mehr leisten kann.
Mia, was würdest du sagen, was können die Künstlerinnen, was kannst du als Künstlerin selber machen, um mehr sichtbar zu sein?
Das ist natürlich das Thema Digitalisierung und New Media, weil was natürlich auch der Fall ist, wenn man jetzt mal an die richtig großen Big Superstars denkt, also jetzt nehmen wir mal drei, Jeff Koons, Banksy und Damien Hirst zum Beispiel. Ich glaube, dass es schwierig ist, in der Bevölkerung drei Frauen-Superstars zu finden, weil dass wir Marina Abramović kennen, ist klar, Cindy Sherman vielleicht auch noch und Pippi Lotti-Rist und dann wird es schon ganz dünn. Also das finde ich auch irgendwie interessant, wie da schon alleine gar nicht mehr so viele Frauen eigentlich genannt werden und überhaupt ins Spiel gebracht werden. Das heißt, ich glaube, da liegt eben auch eine Chance, dass wir ja mittlerweile im Internet so gut aufgestellt sind, dass man einfach versuchen muss, lauter zu werden, sichtbarer zu werden und sich dann eben in der jeweiligen Nische, zum Beispiel zu dem jeweiligen Thema, auch positionieren kann und dann natürlich auch schaffen kann, eine Crowd, eine Fanbase zu generieren und zu sammeln, die dann dafür sorgt, dass man eben natürlich es schafft, dass Frauen genauso wie andere Themen, wenn man das jetzt mal mit dem Wort Minderheiten nennt, die ja jetzt in vielen Bewegungen auch die digitalen Medien nutzen, um da sichtbarer zu werden. Also das, glaube ich, ist die große Chance, die wir jetzt haben.
Also im Internet, ja, die Vernetzung, das ist ein großes Thema.
Netzwerk.
Netzwerk. Im Internet sich vernetzen, in den sozialen Medien sich vernetzen, im Verein. Das ist ja das, wofür Rahel Cohen sich einsetzt. Das eine der klassische Verein, das andere Social Media. Ist das vielleicht der neue Verein? Social
genau, also Media? Der Verein von früher, vor 10 Jahren, ist heute im Prinzip jegliche Form von Community in den sozialen Netzwerken.
Mia, du bist, das weiß ich, eine große Netzwerkkünstlerin. Ich weiß von einer Gruppe von Frauen, der du angehörst, 24/7 heißt sie, also 24/7 oder wie sagt man das auf
dem Genau, was eigentlich schrecklich ist, weil das bedeutet, dass nur Frauen aufgenommen werden, die 24 Stunden ihr Handy anhaben. Noch Fragen?
Ja genau, zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar sein. Wer ist denn da drin in diesem Netzwerk?
weiß gar nicht, ob du willst, dass du dann dazugehörst. Also wir haben die zum Beispiel die Google-Europa-Chefin, die ehemalige amerikanische Botschafterin, Julia Stoschek, auch um jetzt mal bei der Kunst oder Kultur zu bleiben, Modedesignerin, Unternehmerin, Entrepreneurs, Verena Pauster, die gerade ihr wunderbares Buch geschrieben hat, Das neue Land. Also die auch mal wirklich pragmatische Ideen vorantreiben, was ich eben auch im Gegensatz zur Politik so wichtig finde. Ich habe das Gefühl, aus meiner Zivilbevölkerung und aus meinem gesellschaftlichen Netzwerk kommen echt viel bessere Ideen, also im Privaten, als die, die ich von der Politik höre. Wie können wir den Schulalltag organisieren? Wie kann man den Corona-Test, den das Kind sowieso morgens macht, vielleicht nachmittags fürs Kino nach Hause bekommen, damit das arme Kind nicht nochmal getestet wird? Und so weiter und so weiter. Genau das Gleiche aus dem Environmental-Bereich. Und ich glaube, dass solche Netzwerke, wenn sie sich dann vergrößern, was dann natürlich mit Hilfe auch von Menschen, die Reichweite generieren, passieren kann, das eine unglaubliche Chance hat. Deswegen habe ich unbewusst auch ein bisschen Kritik, wenn ich zum Beispiel so ganz krasse Persönlichkeiten sehe mit irgendwie 1 Million Followern, wo ich mir immer denke, Mensch, Leute, nutzt das doch und macht doch was drauf. Ich hätte so viele Themen, die ich jeden Tag raushauen würde und sagen würde, wir machen heute Love Animals, morgen machen wir Love Vote, übermorgen Love Art. Also für jedes Thema, was irgendwie Gehör braucht, sich einzusetzen.
Rahel, du hast teilweise genickt und zugestimmt, was sie gesagt hat, dass man im Privaten ja die viel besseren Ideen entwickeln kann und bekommt. Teilst du diese Erfahrung?
Ja, dass man sich eine Gruppe auch schaffen muss, die einen unterstützt und Manifeste schreiben muss und überhaupt natürlich irgendwelche Kräfte aufgreifen, so wie ja die MeToo-Bewegung auf jeden Fall auch sehr viel bewirkt hat, dass zum Beispiel diese ganzen Pro-Quote-Bewegungen losgegangen sind, ja.
Aber es ist ja auch nicht immer so, dass Frauen unbedingt zusammenhalten. Ines Doleschal, auch eine Künstlerin, sie sagt:
Also es werden uns schon auch Hürden aufgebaut und Hindernisse in den Weg gelegt, und zwar interessanterweise auch von Frauen oder vielleicht sogar eher von Frauen. Das erschwert die Arbeit, das frustriert auch. Andererseits baut das jetzt bei uns auch diese Kraft auf, dass wir uns da wehren wollen. Also wir machen diese Ausstellung jetzt aus reiner Provokationslust auch. Ja, das ist ein Tabu. Also die Mutterschaft so offensiv anzugehen wie wir, das gibt es nicht oft. Das gibt es jetzt immer öfter. Also es gibt jetzt aktuell eine Ausstellung bei Tanja Wagner, Mothering, zeitgleich mit unserer. Und es gibt in Mannheim im Herbst auch eine Ausstellung zu diesem Thema, wobei da auch männliche Künstler beteiligt sind. Aber es öffnet sich gerade die Öffentlichkeit auch für dieses Thema, was sehr schön ist. Aber ich denke, wir haben noch einen weiten Weg vor uns, bis die Entscheider und Entscheiderinnen, bis die Menschen in der Kulturszene, die auch Stipendien vergeben und Residenzen, uns Mütter auch in ihr Denken mit hineinholen und zum Beispiel die Strukturen dafür schaffen, dass wir auch auf Residenzen gehen können mit den Kindern, mit Kinderbetreuung, oder dass wir ortsungebundene Stipendien bekommen, die uns hier vor Ort unterstützen.
Das sagt Ines Doleschal. Sie ist Künstlerin und derzeit läuft in Berlin eine Ausstellung Hard Facts, Mothers in Art. Und darüber wollen wir heute auch sprechen in unserer Sendung auf RBB Kultur. Rahel Kohn und Mia Florentine Weiß sind unsere Gäste bei Couragiert unterwegs. Das ist unsere neue Sendung auf RBB Kultur. Rahel, welche Hürden gibt es als Mutter in der Kunst?
Das Erste, man kommt einfach abends nicht mehr so oft weg. Und das ist eigentlich das A und O, um sich als Künstlerin irgendwie sichtbar zu machen und zu verkaufen und mit Galeristen zu verbinden. Und da geht es natürlich darum, dass man einen Partner hat, der das auch für wichtig empfindet. Mhm. Und wenn man dann vielleicht auch noch etwas anderes machen will, Sport oder Singen oder sowas, dann bleibt eben die Zeit für solche Sachen nicht mehr. Es ist gut hier in Berlin, man hat relativ einfach Betreuung. Also es ist besser als zum Beispiel in München, wo ich Freundinnen habe, wo es viel, viel teurer ist auch und so. Also man kommt ins Atelier, weil man vielleicht 6 Stunden am Tag doch freie Zeit hat. Aber danach natürlich kommt die Kinderbetreuung und die fesselt einen, und dafür braucht man auch natürlich Kraft.
Mia, wie funktioniert das bei dir? Dein Sohn ist 7 Jahre alt zu Hause. Die Vereinbarung von Mutter sein und Künstlerin sein.
Kunst und Kind ist gleich komplex. Und das ist jetzt auch tatsächlich etwas komplexer, was ich dazu zu sagen habe. Denn wir haben auf der einen Seite per se einen gesellschaftlichen Druck, den ich empfinde, weil es wie so eine Art Prägung ist. Als ich das Kind bekommen habe 2014, war meine erste Sorge, oh Gott, jetzt denken alle, ich mache nicht mehr so viel. Jetzt denken alle, ich bin voll der Loser, keiner ruft mich mehr an. Kann ich überhaupt noch so viel arbeiten und werde ich überhaupt noch so viel angefragt? Und was mache ich? Was habe ich gemacht? Das Kind war gerade geboren und ich habe im Senckenberg Museum in Frankfurt eine Performance gemacht, Muttertier, und habe auf der einen Seite das Kind gestillt und auf der anderen Seite eine Milchpumpe installiert, die ganze Zeit dieses wahnsinnige Geräusch, dieses gemacht hat. Das ist ja schon mal die Perversion per se, dass wir auf der anderen Seite das Kind haben, was eigentlich so eine Art natürliches Protektorat darstellt. Und dann haben wir digitale Nabelschnüre im wahrsten Sinne des Wortes, die uns ja die Freiheit in dem Moment vielleicht ermöglichen. Aber das Ganze dann zusammenzubringen, ist ja auch wiederum ein Widerspruch. Und das ist genau der Widerspruch, der in der Gesellschaft herrscht, nämlich: Ich bin natürlich diejenige gewesen, die dann suggeriert hat, wow, die macht im Senckenberg-Museum eine Live-Performance, dann gibt's schon wieder Riesenbilder, dann gibt's eine Ausstellung, dann fliegt sie gleich auf die Art Miami, dann macht sie dies und das. Und ich selber gehe total auf dem Zahnfleisch. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich das schaffe. Ich bin gestern um 5 ins Bett gegangen, vorgestern um 3 und davor um 1. Und um 1 ist richtig früh. Ich will eigentlich den Punkt machen, dass wir etwas vorleben, wir Frauen, die alles schaffen und die hier alles zusammenhalten, kreativ, geistig, spirituell, arbeitstechnisch. Und wir leben das und alle denken, ja klar, das ist ja normal, das ist ja so. Und dass wir auch noch den Babysitter, so wie du das gesagt hast, abends auch noch organisieren, egal wie viel und wie toll Männer sind und auch mithelfen, das ist, glaube ich, ganz schwierig jetzt da rauszukommen, dass wir sagen, was wir leben, ist nicht normal, aber wir brauchen eine Normalität, damit wir wieder eigentlich eine gesündere Normalität in einem Arbeitsalltag bekommen, zwischen Kunst und Kind.
Wie haben denn die Menschen auf Muttertier reagiert? Also es gab die Performance, aber es gibt auch ein großes Foto von dieser Performance. Das heißt, das Muttertier, da sieht man dich drauf mit dem Kind an der Brust und der Milchpumpe.
Also paradoxerweise ist es eins der kontroversesten Werke. Es ist so ein bisschen wie Love-Hate, weil entweder liebt man diese Arbeit oder man hasst sie. Also entweder finden das irgendwie die Hälfte der Leute schrecklich, furchtbar und haben überhaupt keinen Bezug dazu, oder sie feiern es und finden es großartig. Und es ist zum Beispiel eine Sammlerin von mir, die als allererstes gekauft hat, von einer sehr großen Bank in Deutschland, hat quasi die Messlatte gesetzt. Dieses Bild ist in den meisten Sammlungen, die von Frauen angeführt werden, und die meisten Sammlerinnen, die es gekauft haben, sind Frauen.
Wie könnte denn eine Realität, eine Gesellschaft aussehen, in der man sich als Frau, als Mutter oder als Elternteil nicht zwischen Arbeit und Kind zerreißt und zerreibt? Rahel.
Es ist leider so, dass wir Frauen uns auch sehr, sehr viel mehr zuständig fühlen. Das ist jahrtausendelang gewachsen, würde ich sagen. Und das zu verändern, wird uns sehr lange beschäftigen. Und ja, wir Frauen lassen ja auch nicht wirklich los. Wir haben trotzdem immer noch das Gefühl, wir können es besser, oder wir haben emotional den besseren Draht zu unseren Kindern. Insofern ist es schon ganz gut, wenn man auch wirklich mal weggeht und dem Mann die Kinder überlässt und gar nicht nachfragt, hat das geklappt und so weiter. Ja, so. Die machen lassen, weil die Kinder das auch lernen, dass dann vielleicht irgendwas ganz anders läuft und sich dran gewöhnen oder das auch gut finden.
Ja, da muss ich gerade an einen aktuellen oder einen kürzlichen Titel vom Spiegel denken. Da war darauf zu sehen, der Papa, der das Baby trägt, aber die Mutter steht im Hintergrund und trägt dann den Vater, der das Baby trägt. Das trifft ja eigentlich auch ganz
gut. Genau, das ist ganz gut. Ein sehr, sehr gutes Bild.
Wie reagieren denn eigentlich die Kinder auf eure Arbeit?
Oh Gott. Ja. Also mein Sohn hat gesagt, als er gefragt wurde, was er werden will, nicht gesagt, was er werden will, sondern er hat gesagt, alles außer Kunst.
Okay.
So viel dazu. Nein, im Sinne von, das klingt jetzt überspitzt, aber ich glaube, es ist schon interessant, dass natürlich die Kunst alles besetzt, was bedeutet, dass das keine Zeit ist, die für ihn da ist. Und deswegen mache ich mir diesen Stress, dass ich eben viel auf nachts auslagere, damit ich in irgendeiner Form dieser Mutterrolle dennoch gerecht werden kann und die auch versuche, ein bisschen offener zu gestalten. Also ich habe das von Anfang an so gemacht, selbst wenn der Kurator mich gefragt hat, so, are you bringing your child? So how long is he gonna stay? Dann musste er wohl damit leben, dass das Kind die ganze Zeit da sitzen wird, weil es einfach jetzt mitkommt. Also ich habe ein paar Sachen einfach dann so versucht umzusetzen. Ich habe konsequenterweise den halt einfach mitgenommen, habe das versucht in irgendeiner Form beides zu schaffen, ist ein Spagat. Ich versuche, dass man wirklich Zeiten hat, wo man dann wirklich sich nur auf Kind konzentriert und dann eben versucht, diese anderen Dinge zu anderen Zeiten irgendwie auszusourcen. Und ich glaube, dass wir eben der Gesellschaft aufklären müssen, dass wir nicht so diesen Druck haben. Also sprich, ich bin froh, wenn mein Mann die Dinge erledigt. Ich will gar nicht meinen Mann auffangen. Also ich gehöre nicht zu denen, die ein Problem haben, abends dann auf eine Ausstellungseröffnung zu gehen, weil der Babysitter kommt. Im Gegenteil. Also ich finde, es ist wie immer im Leben, also es ist ein Balanceakt zwischen diesen Polen. Aber ich glaube, wenn wir da durch Aufklärungsarbeit, wir brauchen Geschichten, die das erzählen. Wir brauchen irgendwie Gleichgesinnte. Wir müssen uns irgendwie aufgehoben fühlen und wir müssen vielleicht wirklich mit so Einrichtungen auch zu tun haben, die dann noch mehr auch vielleicht abfangen oder abfedern können. Und gesellschaftlicher Wandel passiert ja in vielen Bereichen bereits. Und der muss da eben auch erfolgen, dass wir eben gar nicht mehr damit konfrontiert werden, sondern das ist vollkommen normal, dass die Frau, die ein Kind bekommt, weiterhin ihr Geschäftsführerinnenhonorar bekommt, ihre Auszeiten und zum Beispiel wie in Amerika oder jetzt auch in England. Es gibt Menstruation Days, also in England 2 Tage im Monat kann man frei machen, weil man hat seine Tage. Und das finde ich zum Beispiel auch interessant. Ich folge ja jungen Bloggerinnen oder Influencerinnen aus den unterschiedlichsten Themen zum Thema Nachhaltigkeit, Frauen. Also ich habe das Gefühl, wir müssen einfach wach sein und offen sein, uns weiterbilden, da uns einander helfen und dann die Themen sichtbar machen, die vielleicht andere schon angestoßen haben und dann irgendwie das mitgestalten. Also warum haben wir nicht alle, warum hat nicht jede Frau 2 Tage im Monat frei? So. Wenn sie ihre Tage hat und wenn sie die nicht hat, weil sie sich da gut fühlt, nimmt sie die, weil sie dann 2 Tage mit ihren Kindern verbringen kann. Ist doch total einfach.
Rahel. Hervorragende Ideen.
Können wir vielleicht mit deinem Verein umsetzen.
Ja.
Wir schreiben eine Petition. Genau.
Rahel, deine Mutter ist auch Künstlerin, Ruth Kohn. Wie hast du sie erlebt als Kind? Deine kindliche Perspektive auf deine Künstlerin-Mutter.
Das war schon noch ein sehr, sehr klassisches Miteinander meiner Eltern. Mein Vater war derjenige, der das Geld nach Hause gebracht hat, der verdient hat. Wobei, ganz so stimmt es nicht, weil in Tschechien, also in Prag, als wir gewohnt haben, war mein Vater arbeitslos aus politischen Gründen und meine Mutter war Lehrerin und hat uns ernährt. Aber in Deutschland hat sich die Lage dann eben umgedreht und sie war sehr gerne mit uns zu Hause. Das betont sie auch immer wieder. Und hat sich dann erst später für diese Laufbahn einer Künstlerin entschieden, als wir schon größer waren. Und da sage ich immer, es ist wunderbar, dass die Kinder eigentlich wissen, dass sie größer werden können und die Mütter dann sich nicht plötzlich irgendwie langweilen, weil sie nicht mehr da sind. Ja, also das ist ja auch so ein Phänomen, dass man einerseits für die Kinder da sein will, aber gleichzeitig ja sich selbst auch weiterentwickeln muss, um nach dieser Phase, der Familienphase, auch weitermachen zu können und nicht plötzlich neu anfangen zu müssen.
Wir hören Betty Lavette mit Political World.
We live in a political world when love ain't got no place. We're living in times where men commit crimes. Crime ain't got no face. It's a political world. Courage is a thing of the past.
next day could be your last. The next day could be your last. The next day could be your last. Here in this political world, the cities are blown to steel. Caught up in the middle and you never know why you're here. This here is a political world where peace ain't welcome at all. Turned away from the door to wander some more. I'll put you up against the wall.
Unsere Gäste heute auf RBB Kultur in der Sendung Couragiert unterwegs sind Rahel Kohn und Mia Florentine Weiß. Rahel Kohn ist Mitglied im Netzwerk Kunst und Kind. Die beiden Künstlerinnen, die jetzt in der Brunnenstraße die Ausstellung Mothers in Art zeigen, gehören auch diesem Verein an.
Eigentlich würde ich sagen, es ist einfacher als in vielen anderen Berufen. Wenn die Kinder ganz klein sind, schlafen die ja sehr viel und da kann man sie ja irgendwo im Atelier liegen haben. Also ich habe meine Kinder immer mitgenommen oder habe sie umgebunden und mit ihnen gearbeitet. Oder sie waren halt im Nachbarzimmer oder mit Babyfon. Also das ist ja überhaupt kein Thema. Und dann habe ich sie natürlich auch relativ früh in die Kita gegeben und hatte dann halt eben meine Zeit von 8 bis 4. Da habe ich dann voll gearbeitet und danach habe ich mich um die Kinder gekümmert und vielleicht abends dann auch nochmal was gemacht. Also wenn man jetzt Kunst und Leben sehr eng zusammen hat, also örtlich, dann ist das eigentlich überhaupt gar kein Problem.
Ich fand das schwieriger mit Kindern, weil die Flexibilität verloren gegangen ist. Also als sorgende Mutter, ich war eben doch auch Vollzeitmutter, kann man sagen, zumindest werktags, und hatte eben einen Brotjob noch. Also das ist ja das, was wir Künstlerinnen doch meist auch noch bewerkstelligen müssen. Das ist nämlich auch der Unterschied zu anderen Berufen, dass wir diesen Beruf haben, aber doch auch meist noch einen Brotjob, in dem wir unser täglich Geld verdienen, was eben mit der Kunst meist nicht so gut gelingt. Und da springe ich also immer noch im Viereck, muss ich sagen. Also bis die Kinder alle in ihren Einrichtungen sind. Und sie sind halt auch nicht täglich dort, zu Corona-Zeiten schon gar nicht. Da waren sie zu Hause.
Hard Facts, so heißt die Ausstellung, Mothers in Art in der Brunnenstraße in Berlin jetzt gerade zu sehen. Würdest du sagen, Rahel, dass es für die jüngere Generation im Prinzip immer noch genauso schwierig ist, Kind und Kunst zu vereinen?
Auf jeden Fall. Also eine von den Künstlerinnen mit Kindern bei Kunst und Kind, die hat jetzt zum Beispiel eine Initiative gemacht, die heißt Asterisk Galerie. Und da bekommt jede Künstlerin, die ein Kind bekommt, im Geburtsjahr ihres Kindes eine Ausstellung. Eine imaginäre Ausstellung, eine virtuelle Ausstellung, beziehungsweise es ist ein Bild im Netz zu finden mit dem Jahr der Geburt des Kindes, damit man in seinem Lebenslauf nicht diese Lücke hat. Ja, weil das doch bei einigen auch so geschieht, dass sie dann ein Jahr pausieren, weil sie sich erst mal überhaupt akklimatisieren müssen. Wie geht das mit Kind und so weiter? Nicht jeder ist so tough wie Mia Florentine, dass man eben mit einem Neugeborenen gleich weitermacht.
Da muss ich was zu sagen, weil das ist ja für mich total schwierig, damit umzugehen, was ich dann damit für ein Signal setze. Das hatte ich ja eingangs gemeint, dass man total zerrissen ist dann als Frau, weil man sich überlegt, was ich da jetzt nach draußen gebe, ist dann ein Maßstab, ist der dann gut oder schlecht? Also dann habe ich es jetzt mal kurz geschafft, dieses Gap zu überwinden in irgendeiner Form, aber ich habe ja das Unmögliche möglich gemacht. Und das ist natürlich jetzt auch etwas, was vielleicht bei performativer Kunst in die Wiege gelegt ist. Also wäre mir das nicht möglich gewesen, hätte ich es nicht machen können. Aber das ist eben genau die Frage. Also wie können wir damit umgehen? Was für Role Models brauchen wir eigentlich, um dann die richtigen Modulare zu bekommen und anzubieten, dass das dann gesellschaftlich funktioniert? Mhm. Wie wir dieses Thema einfach weiterbringen und wie es dann irgendwann so eine Normalität wird, dass sich alle abgeholt fühlen. Dass einfach für jede Frau das sich wunderbar anfühlt, weil die eine braucht länger, die andere braucht kürzer. Die eine ist rot, grün, blau, pink, whatever. Und am Ende sind wir aber alle Frauen. Und wir müssen uns irgendwie wohlfühlen und aus diesem Konsens heraus, die Tools zu entwickeln, darum geht's, glaube ich.
Also es ist ganz wichtig, dass man eben wirklich auch mit Kindern vielleicht irgendwelche Stipendien bekommen könnte, ja. Ich war ganz, ganz lange, habe ich immer überlegt, bewerbe ich mich nicht, und dann habe ich mich eher für die Nichtbewerbung, weil ich konnte mir nicht vorstellen, mit 2 Kindern oder mit 3 Kindern irgendwie wegzugehen, also meinen Mann alleine zu lassen oder ein Kind mitzunehmen, und das geht ja auch nur bis zu einem gewissen Alter, danach sind sie in der Schule und so weiter. Also
man will ja auch,
ja,
mit
und
der
dann
Familie
fehlen
sein.
Einem natürlich auch diese Stipendien, Residenzen im Lebenslauf, die nötig sind, um dann wieder weitere Preise zu gewinnen.
Und das Krasseste ist eigentlich, wenn ich das noch sagen darf, dass du quasi deinen Terminkalender anpasst an die Kunstmessen. Also du hast eine Art Miami, eine Art Basel, dann hast du die Art Cologne, dann findet das Nantucket Art Festival nächstes Jahr statt. Das heißt, ich kann jetzt nicht schwanger werden, weil ich habe ja schon einen Flug in die USA und treffe Michelle Obama. Das werde ich oder will ich natürlich nicht absagen, aber wie krass ist das denn eigentlich, dass du das überhaupt denken musst, weil du ja Angst hast, wenn du schwanger würdest und dann am Ende mit dieser dicken Kugel darum fährst oder fliegst, was vielleicht 2 Monate vor der Geburt gar nicht mehr geht, abgesehen davon, dass keine Frau sich so im Stress aussetzen sollte. Und das ist, glaube ich, das Fatale, dass man dann vielleicht sogar als Künstlerin, wer ist jetzt eine gewagte These, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele dann dieses One-Quality-Kit, die haben dann eins und haben das irgendwie hingekriegt und kriegen es hin und kriegen dann vielleicht gar nicht mehr 2, 3, aber hätten es vielleicht gerne gehabt.
Es ist einfach so, dass unter den 10 erfolgreichsten Künstlern haben sie 3,2 Kinder insgesamt. Ja, Jeff Koons hat 8 Kinder und Gerhard Richter hat 4.
Genau, Marina Abramovic, keine Kinder. Pippi Lotti-Rist, Tracy Emin.
Sherman-Rist sind die unter den 10 erfolgreichsten Künstlerinnen. Die haben zusammen 0,3 Kinder. Das heißt, nur Pippi Lotti-Rist hat 1 Kind. Ja, und es gibt eben, also sehr, sehr viele.
Katharina Grosse, auch kein Kind. Wir können die Deutschen ja auch alle aufzählen.
Genau. Also insofern, es ist oft doch eine Entscheidung für Karriere oder Kind. Und das kann ja eigentlich nicht sein, weil wir brauchen Kinder. Also Kinder sind einfach der Fortbestand der Menschheit. Und es kann nicht sein, dass man sich dann auch entscheiden muss. Ja? Und leider haben ja die Frauen nur eine gewisse Zeitspanne, sind sie gebärfähig oder müssen sich eben zwischen, sagen wir, 25 und 45 entscheiden. Und das ist die Zeit, wo auch die Karriere irgendwie sehr angeschoben werden muss. Ja? Es sei denn, man macht es wie eben Bourgeois, die dann eben sehr, sehr viel später erst entdeckt worden ist, was für ältere Künstlerinnen dann immer noch so eine Perspektive ist. Vielleicht klappt das ja auch. Louise Bourgeois ist sehr spät erst entdeckt worden als Künstlerin. Sie hat 3 Kinder auch, also ja.
Gleich, du hattest es vorhin schon angesprochen, Rahel, man braucht eine gewisse Ausbildung, man sollte keine Lücken im Lebenslauf haben oder zumindest dann, dass Kinder ja oder begründen können, warum habe ich jetzt da keine Ausstellung gehabt. Und gleich möchte ich mit euch darüber sprechen, ob eine Künstlerin ein Diplom braucht, gleich nach dem Cécile Vernis Quartett. I will give my love an apple.
I will give my love an apple without a core. I will give my love a house without a door. I will give my love a palace wherein he may be, and he may unlock it without any key. My head is the apple without a core. My mind is the house without a door. My heart is the palace wherein he may be, and he might unlock it without any key. Thank you. I will give my love an apple without a core. I will give my love a house without a door. I will give my love a palace wherein he may be, and he may unlock it without any key. My head is the apple without a core. My mind is the house without a door. My heart is the palace wherein he may be, and he may unlock it without a key.
Couragiert unterwegs hören Sie auf RBB Kultur. Mein Name ist Caroline Pierich und bei mir im Studio sind die Künstlerinnen und Aktivistinnen Mia Florentine Weiß und Rahel Kohn. Rahel Kohn hat eine ganz klassische Ausbildung an der Akademie der Bildenden Künste in München gemacht. Meisterschülerin war sie, dann hat sie ein Diplom gemacht. Wie wichtig ist es, Rahel, als Künstlerin dieses Fach denn studiert zu haben?
Na, ich denke mal, es ist eine Erleichterung, weil man natürlich in seinem Lebenslauf eben das anbringen kann. Außerdem hat man eine Zeit, wo man sehr viel ausprobieren kann. An den Akademien gibt es verschiedene Klassen, verschiedene Professoren, verschiedene Werkstätten. Und insofern ist es eine große Chance zu gucken, wo will ich damit hin? Mhm. Und man hat an der Akademie immer auch Mitstudenten, mit denen man diskutiert. Das ist auch etwas Familiäres. Man fühlt sich aufgehoben und man nimmt dieses Netzwerk ja auch mit in die Zukunft.
Rahel, spielt denn die Ausbildung, ein klassisches Studium, ein Diplom eine Rolle in Vereinen wie dem Verein der Berliner Künstlerin?
Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob man sich als Autodidakt-Künstlerin bewerben kann, aber zum Beispiel im VG Bildkunst geht das nicht und in verschiedenen anderen Vereinen eben auch nicht. Also es ist schon sehr sinnvoll. Und wir wollen bei Fair Share eine Liste anlegen und dafür habe ich schon verschiedene Kuratorinnen anwerben können, die sich damit befassen, wer in so einer Liste aufgenommen wird. Weil wir wollen ja schon die Menschen, die diese Liste dann aufmachen oder sie sich anschauen, sehr überraschen damit, dass es ganz, ganz tolle Künstlerinnen gibt, die unbekannt sind und darauf hinweisen, dass sie zu mehr Sichtbarkeit gelangen müssten. Und auch die Kuratorinnen haben gesagt, dass sie manchmal Schwierigkeiten haben, wenn sie neue Ausstellungen konzipieren, dass sie dann auch plötzlich denken, wo sind diese Künstlerinnen? Und dass das sehr hilfreich sein könnte, so eine Liste zu haben.
Um auf so eine Liste aufgenommen zu werden, da gibt es verschiedene Kriterien, an denen arbeitet ihr wahrscheinlich noch.
Genau.
Eines ist dann diese klassische Ausbildung, über die wir gesprochen haben. Mia, du bist Autodidaktin. Du bist als Performance-Künstlerin sozusagen mit diesem sperrigen Begriff Quereinsteigerin.
Ich habe alles studiert außer Kunst.
Auf welche Hindernisse bist du gestoßen im Kunstbetrieb, weil dir die Akademie gefehlt hat?
Also ich glaube, es ist so, meine Mutter war in der Volkwang-Schule, das heißt, ich habe das mitbekommen, genau, was ja damals schon wirklich irgendwie renommiert war und ist. Und dann habe ich mitbekommen, du musst eine Mappe machen, du musst dich anpassen, du musst im Prinzip genau das lernen, was ich eh schon umgesetzt habe. Deswegen haben mich halt performative Strömungen, New York, Lee Strasberg und so Method Acting viel mehr interessiert. Und deswegen stand es für mich eben nicht so zur Debatte. Aber generell würde ich noch sagen, auf die Frage, brauchst du ein Diplom? Ich würde sagen, ja, in egal was. Also das ist immer gut, ja. Und es gibt viele Künstler, die haben zum Beispiel auch eher Medienkunst oder eher Grafik studiert oder was anderes Kunstnahes und dann daraus einfach die Künstlerkarriere zu entwickeln. Aber interessantes Thema, habe ich mich gerade mit Johann König unterhalten.
So dem Galeristen.
Wo ich gerade bei der MISA beteiligt bin, bei der Ausstellung, die wir gerade gemeinsam gemacht haben. Und er hat gesagt, weißt du, Mia, vor 20 Jahren hast du einen Werbespot gedreht und hast schon irgendwie deine Klamotten fotografiert, bist schon irgendwie in New York rumgereist und hast schon wirklich alles Mögliche erlebt und gemacht oder hast einfach versucht, so die Antworten auf deine Fragen durch Kunst auszudrücken und von diesen seismografischen Themen ganz zu schweigen, die uns politisch ja dann irgendwann eingeholt haben. Und das war eben vor 20 Jahren durchaus zu früh, beziehungsweise war eben nicht in der Form so akzeptiert. Wenn du dann wieder nach Amerika guckst, also es hat schon jeder Hollywood da irgendeine Werbung gemacht etc. und sich anderweitig zwischen darstellender und bildender Kunst engagiert, dann gemalt, Musik gemacht, Crossover, denkt an William Dafoe, also der ist ein wandelndes Gesamtkunstwerk. Deswegen neige ich ja auch dazu, dieses Prädikat ab und zu benutzen, weil ich frage mich eben, ob...
Gesamtkunstwerk.
Genau, weil ich frage mich eben, die Zeit, in der wir jetzt leben, da sind die Grenzen zwischen darstellender und bildender Kunst so fließend, dass ich sie manchmal selber gar nicht mehr einordnen kann. Und deswegen glaube ich, dass eben das nicht so ist, wie du hast Mathe studiert und wirst dann Mathelehrer. Das ist eben bei Kunst, glaube ich, schwierig und nicht möglich. Deswegen glaube ich, dass es eben wichtig ist, was du für ein Mensch bist, was du brauchst. Und dann lebst du deine eigene Biografie ja sowieso. Und in meinem Fall gab es einfach keine Alternative. Also ich habe Dinge studiert, wo ich dann während des Studiums rausgefunden habe, dass das eben nicht mein Weg sein wird. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar, weil ich habe quasi durch das Ausschlussverfahren gemerkt, wer ich bin, was ich bin und habe dann daraus irgendwann diese Kraft entwickelt zu sagen, ich nehme mir mein eigenes Studio, ich muss nicht mehr babysitten, ich muss nicht mehr modeln, ich muss nicht mehr kellnern, ich schaffe das und dann kamen die ersten Galerien. Aber abschließend, es ist natürlich schwierig, weil du bist ja nicht in diesem klassischen Weg drin. Also wenn ich jetzt am ZKM studiert habe...
Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe.
Genau, habe ich natürlich das Glück, wie meine beste Freundin, die da Medienkunst studiert hat. Und die ist natürlich dann von der Meisterschülerin durch die Professoren in vielleicht ein Netzwerk reingekommen, hat dann vielleicht von Walters Merling über Peter Weibel den und die kennengelernt und ist dann quasi in erste Gruppenausstellungen und erste Wege reingekommen, was natürlich logisch ist, wenn du nicht von der Akademie kommst, dass das nicht passiert. Dafür öffnen sich ja andere Türen für dich. Und das, was zum Beispiel Johann König macht, also Quick and Dirty, der hat jetzt einen YouTuber, der ein Bild in der Mieser hat, der hat aber auch einen Maler, der hat aber auch Anselm Reile, der hat auch mich, der hat New Yorker Künstler, der hat weltweite Künstler.
Also er schert sich nicht um Ausbildung.
He doesn't give a shit. So. Und der Erfolg Sorry, es gibt ihm recht und ich glaube, dass wir uns dem auch nicht mehr verweigern können, weil ich glaube einfach, dass das Netz wiederum diese Möglichkeiten noch verstärkt, dass du einfach dich ausprobieren darfst, dich zeigen kannst und deswegen würde ich sagen, die Antwort ist beides richtig und es ist individuell einfach nur abhängig, was für dich passt.
Rahel, was war für dich der Moment, bei dem du begriffen hast, ich bin Künstlerin?
Das war ich eigentlich schon sofort, als ich aus der Schule kam, hatte ich das Gefühl, ich will in die Kunst und es hat auch auf Anhieb geklappt. Ich bin auf Anhieb in der Akademie aufgenommen worden und seitdem ist das mein Leben. Also ich kann mir gar kein anderes vorstellen und ja.
Wir gehen jetzt in großen Schritten auf die Wahl am 26. September zu. Mia Florentine Weiß, von dir gibt es jüngst ein Manifest, das heißt Love Storm, in dem rufst du in einer Zusammenarbeit mit einer Influencerin, mit Marie von den Bänken, zur Wahl auf. Du hast eine Love Bomb gebaut. Ich habe die Skulptur auf einem Foto gesehen. Es ist eine Bombe. Darauf steht in Pink Love Bomb. Wie groß ist denn diese Bombe?
Überlebensgroß, 4,5 Meter. Also es ist literally eine V2-Rakete, aber ich nenne sie liebevoll Love Bomb.
Wie kommst du an eine V2-Rakete?
Das sind meine Dealer, die mich damit beliefern. Ich habe ein großes Netzwerk aus Objet Trouvé und Flohmärkten quer über die Republik und Europa verteilt und arbeite eben viel aus Historie und Zukunft. Das heißt, die habe ich tatsächlich irgendwo zwischen Deutschland und Polen gefunden. Nicht nur eine, sondern ich habe ein ganzes Lager von Love Bombs.
Was passiert jetzt mit der?
Na, die muss explodieren, ist doch klar.
Und so. Ja, man also kann es. Nicht buchstäblich wahrscheinlich.
Also die Idee oder die Story ist die: Es gibt einen Brief von Albert Einstein an seine Tochter, der aber nie bewiesen wurde. Das ist eine dieser Netzmythen, die rumgeistern. Und darin sagt Einstein, die Welt ist noch nicht ready für eine Liebesbombe. Ihr seid einfach noch nicht weit genug und die wird aber irgendwann kommen und dann müsst ihr sie zünden. Und ich habe einfach so die Nase voll von diesem Thema Shitstorm. Also ich kann das eigentlich fast gar nicht mehr ertragen. Und ich war an einem Punkt im Januar diesen Jahres nach der Pandemie, also Post-Pandemic, wo ich gesagt habe, ich gehe weg aus den sozialen Netzwerken. Also das hat für mich als Künstlerin gar keinen Sinn. Es gibt ein Bild von mir bei einer Vernissage, da kriege ich mehr Likes auf meine Stiefel als auf irgendein Werk. Egal, ob das jetzt eine Mona Lisa ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich habe einfach so eine Aggression entwickelt, wo ich gedacht habe, das Frauenbild ist in die 50er Jahre versetzt. Alle reden von Schminktipps und Kochtipps und machen Videos und irgendwie alles ist nur noch Fake-Followers und jeder sieht irgendwie gleich aus. Und dann habe ich gesagt, ich gehe da weg. Und dann habe ich mir gedacht so, nein, weil was kann ich denn aus meinen künstlerischen Inhalten vielleicht diesen Medien Medium Instagram hinzufügen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich arbeite mit Worten, also mit Ambigramm, mit Alliteration, mit Wortneuschöpfung. Dieses Thema, wie kann ich jetzt wirklich Hass in Liebe umwandeln, was ja die Skulptur von mir Love Hate ausdrückt. Also habe ich mir überlegt, okay, wie kann man diesen Shitstorm erledigen? Ja? Und habe dann gesagt, okay, wir brauchen einen Love Storm. Und dieser Love Storm ist jetzt der Begriff, also lovestorm.com auf Twitter und Instagram und als Webseite ist ein Netzwerk, was ich zusammen jetzt mit Marie von den Bänken, weil sie eben schon Autorin, Influencerin, Bloggerin und Netzwerkerin und Umweltaktivistin ist und sich sehr für Tierschutz einsetzt, gegründet habe, was immer da greift, wo jetzt gerade Liebe fehlt. Das heißt, die erste Aktion des Love Storm ist Love Vote und die fängt jetzt zur Fashion Week an, wo wir auf einer Show von Kilian Kerner im wahrsten Sinne des Wortes diese Love-Bombe jetzt explodieren lassen mit einer performativen Einlage. Und daraus resultieren dann weitere Aktionen, das heißt mit Peter zum Beispiel Love Animal oder
mit dem Tierschutzverein.
Dann könnte man das noch auf Fridays for Future, Umwelt etc. ausdehnen. Also wir arbeiten und wollen mit den Leuten zusammenarbeiten, die sich irgendwie für die Liebe einsetzen und auf der richtigen Seite der Macht stehen, um jetzt mal dieses Zitat noch zu droppen. Und jetzt fängt eben die Wahl an und deswegen haben wir gesagt Love Vote. Wir wollen eine Partei vorschlagen, für die alle wählen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr erratet welche.
Sie hat es mir vorhin schon verraten.
Es ist ein Vorteil.
Es ist die Liebe, sagte sie. Es ist die Liebe. Es sind alle Parteien, die nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden, alle demokratischen Parteien. Rahel Kohn, in diesen vielen Vereinen, in denen du dich engagierst, um die Sichtbarkeit von Künstlerinnen im musealen Raum, im öffentlichen Raum zu fördern, was steht an bei euch?
Wir werden im November jetzt eine Vierhändig-Ausstellung machen. Das ist eine Reihe, wo ich zwei Künstlerinnen verschiedener Generationen einlade, die sich vorher noch nicht kannten und miteinander dann einen Raum bespielen. Und ansonsten haben wir im Bode-Museum zur Eröffnung einer Ausstellung dort, werden wir das Intro machen, da werden wir eine Performance machen. Dann überlegen wir, was wir zum nächsten 8.3.2022, wo wir uns platzieren könnten, um wieder auf die Sichtbarkeit von Künstlerinnen hinzuweisen.
Gibt es denn eine Aktion, ein Kunstwerk, eine aktivistische Aktion, bei der ihr euch besonders mutig gefühlt habt, aus eurer Komfortzone rausgekommen seid? Mir.
Ja, die Geburt.
Die leibhaftige Geburt deines Sohnes.
Punkt.
Und bei dir, Rahel?
Also überhaupt, dass ich mich getraut habe, mich hinzustellen und Reden zu halten oder andere Frauen zu repräsentieren und auf Politiker zuzugehen und zu versuchen, dieses Netzwerk zu vergrößern und immer wieder eigentlich auch herauszugehen und mich für andere einzusetzen und für andere da zu sein. Das ist ja auch immer so, dass man entscheiden muss, bin ich jetzt für mich da oder bin ich für andere da? Also wen repräsentiere ich gerade?
Kunst, Kind und Familie, die Sichtbarkeit von Frauen in der Kunst, von Künstlerinnen. Darüber habe ich mit den Künstlerinnen Rahel Kohn und Mia Florentine Weiß gesprochen. Vielen Dank für euren Besuch heute Abend bei uns in der Sendung Couragiert unterwegs auf RBB Kultur. Und einen Hinweis habe ich noch für Sie. Die Ausstellung Hard Facts Mothers in Art läuft derzeit mit Gemälden von Alke Brinkmann und Arbeiten auf Papier von Ines Dohleschall, auch in Zusammenarbeit mit einem der Kinder. Sie ist im Projektraum Axel Obiger zu sehen in der Brunnenstraße 29 in Berlin-Mitte. Und dort gibt es am Samstag, dem 11. September um 16 Uhr die Katalogpräsentation und ein Podiumsgespräch. Da geht es darum, warum der Kunstbetrieb elternfreundlicher werden muss. Teilnahme gibt es nur mit Anmeldung. Sie bieten dort auch eine Kinderbetreuung an. Und wer gerne den Love Storm von Mia Florentine Weiß beiwohnen möchte, zum Beispiel am 18.09. gibt es eine World Peace Demonstration und Parade in Berlin vor dem Reichstag, vor der Skulptur Love Hate. Und das war jetzt die erste Ausgabe von Couragiert unterwegs auf RBB Kultur, immer sonntags um 3:05 und auch online auf RBB Kultur. Vielen Dank fürs Zuhören, für Ihr Interesse. Mein Name ist Caroline Pierich. Die Redaktion dieser Sendung hatte Michaela Gericke und für den Ton verantwortlich war Barbara Hingst.
Thank you.